Ja, ich suche was für meine 17-jährige Tochter, die nicht so gerne liest.
Wo finde ich das Buch Gregs Tagebuch?
Ich glaube, ich brauche ein Kochbuch für Anfänger.
Also ich bin gestern im Auto gefahren und habe da einen Titel mitgekriegt, war irgendwas mit Freiheit und der Autor fing mit B an, mehr weiß ich auch nicht.
Findet sich sicherlich was.
Der Bremen liest Podcast mit Autorinnen und Autoren unterwegs in Bremer Buchhandlungen. Ihre Gastgeberin Katharina Mild.
Ich bin heute in der Buchhandlung Buchstäblich in der Hauptstraße 51 in Lilienthal und bei mir ist die Buchhändlerin Gabi Heinrichs und der Autor Jörg Isermeier. Schön, dass ihr beide da seid. Jörg, warst du denn überhaupt schon mal hier in der Buchhandlung?
Nein, die Buchhandlung hier Buchstäblich kannte ich noch nicht. Ich wohne halt im Steintorviertel und da verirrt man sich eher selten zum Einkaufen nach Lilienthal.
Dein erster Besuch hier heute also. Wie ist denn dein erster Eindruck?
Oh, ich habe mich gleich wohl gefühlt, weil verglichen mit dem kleinen Raum, der zur Verfügung steht, eine große Auswahl gibt. Und ich auch sofort das Gefühl habe, hier sind nicht nur die Bücher, die quasi auf der Spiegel-Bestsellerliste stehen und die sowieso überall rumstehen, und sondern dass es eine etwas persönlichere Auswahl ist.
Jörg, du bist eher zufällig beim Kinderbuch gelandet, bist erst vor allem Musiker und Schauspieler gewesen, bevor du irgendwann angefangen hast, deine eigenen Lieder und Theaterstücke zu schreiben. Und aus einem deiner Theaterstücke ist dann auch dein erster Roman, Alles andere als normal, entstanden. Inzwischen sind auch noch ein paar mehr Bücher dazugekommen. Und auch als Kind warst du schon ein eifriger und begeisterter Leser. Was bedeuten denn für dich Bücher und Buchhandlungen?
Jedes Buch ist ein Fenster in eine andere Welt. Die Buchhandlungen öffnen die Fenster. Und ich finde es toll, wenn Buchhandlungen eben nicht immer nur die Fenster bereitstellen, die eh jeder schon kennt und wo eh schon 100 Leute durchgegangen sind, sondern wo sich auch neue Fenster auftun, in neue Welten.
Ja, ich finde, das ist ja sowieso das Wichtigste beim Lesen. Da sind die Menschen aber sehr unterschiedlich. Also für mich ist Lesen auch so etwas, jedes Mal wieder was Neues entdecken, einen Autor zu entdecken, der Dinge, die einen selber bewegen, so ausdrückt, wie man sie nie selber ausdrücken könnte, wie man sie vielleicht nur fühlt, aber gar nicht in Worte fassen kann. Und plötzlich ist etwas in Worte gefasst, das man selber hätte gar nicht machen können. Und das stimmt schon mit diesen Fensteröffnen in andere Welten. Es gibt aber auch andere Lesertypen, die das gar nicht so suchen, sondern pure Entspannung suchen. Also ein Krimi, wo die reine Spannung darin besteht, am Schluss zu wissen, wer der Mörder ist. Da gibt es ganz unterschiedliche Lesertypen, aber ich bin auch eher so ein Lesertyp, der immer auch in so eine neue Welt eindringen möchte. Mich würde aber nochmal interessieren, wie die Themen zu dir kommen. Kommst du zu den Themen oder kommen die Themen zu dir?
Sowohl als auch. Also bei dem Roman Alles andere als normal war vorher ein Theaterstück. Das ist entstanden aufgrund einer Ausschreibung vom Gripstheater in Berlin. Und die haben gesagt, wir suchen speziell ein Stück zum Thema Kinderarmut. Okay. Also Kinderarmut in Deutschland. Wie gesagt, in dem Fall ist das Thema an mich herangetragen worden. Aber mein ganzes künstlerisches Schaffen war eigentlich immer die Suche nach der Verbindung von politischen Themen und einem künstlerischen Weg. Und auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Also ich habe sehr viel als Theaterpädagoge gearbeitet. Von daher ist dieses Thema Kinderarmut etwas, was mich sofort angesprungen hat und wo ich gesagt habe, ja, da kann ich sofort was zu sagen. Mit anderen Büchern ist es ähnlich. Also es sind die Brüllbande zum Beispiel, hat einen sehr komischen Anteil, wo es darum geht, dass also Bastian, die Hauptfigur, sich unbedingt was kaufen will, was richtig teuer ist. Und weil er aber stinkfaul ist und eigentlich auch nichts kann, kommt er dann auf die Idee, Straßenmusik zu machen, kann aber eben auch kein Instrument spielen und schafft es am Ende mit Hilfe aber trotzdem. Und das ist ein Handlungsstrang, der eher sehr, sehr komisch ist. Es gibt einen zweiten Handlungsstrang, nämlich dass sein Vater eine Depression bekommt, was die Eltern auch erst vor ihm versuchen, geheim zu halten. Was nun überhaupt nicht komisch ist. Und das ist eigentlich das, was ich immer versuche, dass es schon um etwas geht. Auch in den Bilderbüchern geht es immer um etwas. Aber es soll lustig sein, es soll spannend sein, es soll die Kinder mitreißen. Und es wird häufig gesagt, dass solche Bücher die Themen, die Inhalte haben, dass die ja mit dem pädagogischen Zeigefinger daherkommen. Aber das ist einfach ein Vorurteil.
Die Kinder leben ja im normalen Leben und stellen jeden Tag fest, dass es Probleme um sie herum gibt. Und die suchen ja nach Lösungen. Und wenn die Erwachsenen ihnen die Lösungen nicht geben, dann müssen sie sie irgendwo suchen. Und ich glaube, dass gerade diese Bücher, die das verbinden, also eine heitere Seite haben, aber auch so eine problemorientierte, dass gerade das den Reiz ausmacht. Und dass wir erleben das immer wieder, dass Erwachsene sagen, so weit ist das Kind noch nicht und das Thema können wir dem Kind noch nicht zumuten. Aber die Kinder erleben es ja in der Realität. Die Realität sagt ja auch nicht, huch, da ist ein Kind, jetzt mache ich Halt. Sondern die spüren das ja.
Also du meinst, die Eltern und Großeltern könnten ihren Kindern durchaus wesentlich mehr zutrauen.
Ja.
Die sind viel experimentierfreudiger in dem, was sie wahrnehmen und aufnehmen.
Ja, das denke ich. Nicht alle, aber viele.
Mhm. Wie ist das denn bei dir, Gabi? Wie kommen die Bücher und Themen zu dir? Wie wählst du die aus?
Also ich fange mal bei den Quadratmetern an. Das sind ja 60 Quadratmeter. Und wir haben ungefähr 1000 Titel hier mit circa 3.000 bis 4.000 Exemplaren. Das denkt man gar nicht, ne? Und das ist aber verglichen mit den Neuerscheinungen extrem wenig, wenn man das jetzt mal in einzelne Gruppen einteilt, wie Kinderbücher, Krimis, Reiseliteratur, Kochbücher. Das sind ja so viele Genres. Da bleibt ja für das Einzelne nicht so viel über. Und die sind in der Tat alle handverlesen. Das sieht jetzt vielleicht gar nicht so aus, aber wir kriegen zweimal im Jahr ja die Vorschauen von den Verlagen und das sind wirklich Kataloge, das ist bergeweise, du weißt das sicher, wie sowas aussieht. Und wir ackern die Wochenende für Wochenende oder wenn wir hier freie Zeit haben, ackern wir die Seite für Seite durch und zwar jeder alle. Also wir teilen es ein bisschen ein, aber eigentlich geht jeder Katalog durch drei oder vier Hände. Dann machen wir unsere Kreuzchen dran. Ja, nein, klingt doof, klingt gut. Das letzte Buch von dem Autor war doof, brauchen wir nicht. Oder das letzte war toll. Und so, das diskutieren wir dann. Dann setzen wir uns abends zusammen und diskutieren das. Und wir lesen auch viel vorher, entweder auf NetGalley oder vorab lesen. Oder die Leseexemplare, die Verlage uns schicken. Und dann machen wir eigentlich gemeinschaftlich oder in Zweiergruppen, sagen wir dann, ja, das. Da sind immer Fehler bei. Aber da kannst du natürlich jedes Mal sagen, nee, das wäre jetzt verkehrt gewesen, aber das ist so.
Ja. Habe ich noch eine Frage. Gibt es eigentlich von Verlagsseite, die versuchen ja auch bestimmte Titel zu pushen.
Ja.
Gibt es da Druck oder zumindest Anreize, dass die sagen, also den Titel bitte einen großen Stapel mitten in den Bücherladen und hier habt ihr nochmal 10 Plakate und 20 Geschenkpostkarten und nochmal Specials als gratis dazu?
Den gibt es, glaube ich, aber wir empfinden den nicht und wir unterwerfen uns diesem Druck auch überhaupt nicht. Also das kann ich wirklich mit Fug und Recht sagen. Man kann diese Entscheidung treffen, wenn man es sich bequem macht, kann man sagen, okay, der Verlag will das so und wir kriegen Postkarten umsonst und ganz toll, dann habe ich eine einfache Entscheidung und pack die alle ins Fenster und dann ist gut. Aber das ist eine Entscheidung, die man trifft. Finanziell wirkt sich das kaum aus. Ich glaube, der Druck, der ausgeübt wird, ist der auf die Vertreter. Also wir bekommen ja Besuch von Verlagsvertretern und die haben natürlich Zahlenvorgaben, das denke ich schon. Die haben schon ihre Überlegung, der Titel muss auf die Bestsellerliste oder muss da und da rezensiert werden. Und die Vertreter versuchen schon das, ich will das nicht pauschalisieren, es gibt auch große Unterschiede, aber die versuchen das schon stark zu pushen. Das ist der Schwerpunkttitel bei XY-Verlag. Das wäre jetzt ganz sinnvoll, wenn sie da mindestens 5 Stück nehmen. Und dann sagen wir einfach nein. Das ist ganz selten mal, dass man dann sagt, okay, ja, es ist der Neue sowieso, okay, nicht 3, sondern 5. Aber dass man so komplett so einer Verlagslinie folgt und davon finanziell was hätte, außer 50 Tüten vielleicht, also da muss ich echt sagen, nur weil ich 50 Tüten vom Verlag geschenkt bekomme, das ist nice to have, aber deswegen kaufe ich, dann hätte ich einen schlechten Stand meinen Kunden gegenüber. Dann müsste ich sagen, ja, kauft es mal, aber ich finde es eigentlich nicht gut. Das ist doch doof. Also. Und das, glaube ich, auch macht den Kick für die Kunden aus. Dass wir uns eben nicht als Verkäufer fühlen, sondern als Leser, als Buchleser.
Und Empfehler.
Oder? Und Empfehler, ja. Also ich habe es gehört von einer Kundin, die selbst auch Buchhändlerin war in einer großen Kette in einer anderen Stadt, wo dann die Kette gleich gesagt hat, also sie sind hier bei uns, sind sie Verkäufer und kein Buchhändler. Und das finde ich schon sehr, sehr schade. Also man muss erst an den Kunden denken und dann an den Umsatz und nicht erst an den Umsatz und dann an den Kunden.
Und ich finde, das merkt man auch. Das war Bremen liest, der Podcast aus der Buchhandlung Buchstäblich in Lilienthal. Ich danke ganz herzlich der Buchhändlerin Gabi Heinrichs und dem Autor Jörg Isermeier. Vielen Dank, dass ihr beide dabei wart.